people are fighting with running tapes in their hair. Running tapes, running tapes in the head.
Von Running Tapes singt sie, die Stimmpoetin Sainko Namchilak, auf der Weltklangbühne des Poesiefestivals Berlin, von Fließbändern in den Köpfen der Leute. Aber ich höre Tapes als Tonbänder. Also dass Tonbänder liefen in den Köpfen der Leute, so wie ich jetzt unter Kopfhörern sitze und Bänder abhöre, aus dem Tonarchiv des Hauses für Poesie.
Always for the first time.
Unter den Kopfhörern ist es sofort Innen und Nacht. Was mache ich hier? Etwas suchen? Etwas finden? 30 Jahre lang schneidet die Tontechnik des Hauses die Veranstaltungen mit, die nach und nach aus einer ziemlich verwegenen Initiative für poetischen Enthusiasmus eine immer noch ziemlich verwegene Institution für Weltpoesie machen. Unter der Hand wächst daraus ein Archiv. Das Archiv schickt mir einen SharePoint. Der Vorschlag lautet: Finde etwas. Unter Hunderten, unter Tausenden von Stunden, finde doch was. Das Summen der Utopie. Oder auch zur Theorie des schlechtesten Werkzeugs. So beschrieb sich vor 10 Jahren der widerspenstige Poetikdiskurs Helm aus Pflocks. Von Alphabetisch, Ann Cotton, Daniel Falb, Henrik Jackson, Steffen Popp und Monika Rink. Das schlechteste Werkzeug wäre demnach der Beginn der Möglichkeit von Poesie oder der Beginn ihrer Notwendigkeit oder der ihrer Unverwüstlichkeit. Auf jeden Fall wäre es eine nachapokalyptische Zukunftstechnik. Noch ehe ich anfange, probeweise, stolpere ich schon. Im Innern der Kopfhörer klickt es mich weit zurück in die Vergangenheit, in eine Sommernacht der Lyrik, damals im Garten der Literaturwerkstatt am Majakowski-Ring. Darin begegne ich meiner eigenen Stimme, Jahrzehnte jünger, etwas wie Schwindel. Die Ohren verlieren das Gleichgewicht. Plötzlich weiß ich nicht mehr, worüber ich hier sprechen will. Über Gedichte? Über Veranstaltungen, in denen Gedichte sich vor Publikum ereignen? Über das Tonarchiv, das diese Klangereignisse aufbewahrt? Überhaupt sprechen. Das Sprechen von und über Lyrik. Die literarische Gattung also, die von sich aus schon als Klangwunder gilt? Oder doch nicht ganz von sich aus? Denn seit Jahrhunderten ist ihr längst auch die Schriftlichkeit eingeschrieben und seit Jahrzehnten das Lesebuch. Leider bringt das Lesebuch die Schriftlichkeit in Verdacht, der Mündlichkeit von Poesie nicht gut zu tun. Das denke ich natürlich nicht. Und sicher dachten es auch die Dichterinnen und Dichter nicht, die sich zu Beginn der 1990er Jahre in einer aufgegebenen Regierungsvilla der DDR in Pankow einnisteten. Aber das Sprechen von und über Lyrik mit einem anwesenden Publikum gehört zu den Gründungsimpulsen der damaligen Literaturwerkstatt Berlin. Es ist von Anfang an Programm, um nicht zu sagen Aufruhr, weil es mehr sein will als der stille Lesegenuss von vereinzelten Büchermenschen. Hier knistert die Schriftlichkeit kurz. Sie denkt sich nicht gern in eine Stille eingesperrt mit biedermeierlichen Wörtern wie Genuss oder Kämmerlein. Zurück zum Mündlichen der Poesie, rief jedenfalls der Aufruhr. Er rief auch etwas von Bühne und Stimme und von sekundärer Oralität. Und dann streunte das Programm in alle Richtungen hinaus zu den Rändern von Musik, von Tanz, von angrenzenden Wissenschaften und von den Künsten jeder Farbe, jeder Sprache, jeden Geschlechts. Crossover, riefen wir, Crossover. Oder auch Experiment, Sound, Performance und unbedingt Diskurs. Dieses Wir ist natürlich eine arge Fiktion. Die Weltpoesie in ihren unzählbaren Stimmen, ihren unzähmbaren Formen, Klängen, Verflechtungen, ist es nicht. Die Kopfhörer, ein gepolstertes Gewicht auf den Ohren. Innen, knistern, Nacht. Warum knistert das so?
So fängt es gut an. Ja, willkommen zur 8. Sommernacht der Lyrik. Es ist schön, dass ich jetzt noch Sie ein wenig sehen kann. Gäste für ein Fest, Publikum für Gedichte.
Die frühen Veranstaltungen waren alle analog. Wir sprachen zwar in Mikrofone, soweit die Technik funktionierte, aber dachten wir wirklich darüber nach, was davon aufgezeichnet würde? Klar, in einem Rundfunkstudio oder bei einem Soundprojekt. Aber bei Veranstaltungen? Inzwischen sind die Aufzeichnungen längst digital. Wir wissen alle, wieder dieses unscharfe Wir, dass wir alle für Aufzeichnungen performen, dass unsere hingeschütteten Sätze irgendwo in einer sekundären, tertiären, quartären Speicherung überdauern, als scheintote Sedimente aus den digitalen Erdzeitaltern. Das Archiv aber reicht zurück in die vordigitale Zeit, als Live-Veranstaltungen sich noch ganz analog dachten, eins zu eins, die DichterInnen im selben Raum wie das Publikum. Sie atmeten, sprachen, hörten in einer gemeinsamen Echtzeit. So glaube ich mich heute zu erinnern, unter dem Gewicht des Kopfhörers auf den Ohren. Ich stand auf einer Bühne. Ich wusste, dass ich in ein Mikrofon sprach. Und doch sprach ich in diesen Momenten nur für ein anwesendes Publikum mit anwesenden Gästen.
Gedichte heute sind wie zu allen Zeiten Sprachzwitter aus Magie, Erkenntnis und Verführung.
Aus Zwitter macht drei. Mein vordigitales Hexenalphabet. Hätte ich anders gesprochen in so einer Aufzeichnung? Wenn ich mir hätte vorstellen können, wie ich sie mir 30 Jahre später wieder anhöre? Die historische Ferne dieser Ereignisräume, von denen nur der untote Ton überdauert hat. So belausche ich sie jetzt. Auf den frühen Bändern im Knistern und Knacken der Artefakte, als lautes Mikrofongeräusper, als heiteres Durcheinanderreden, als ungeschliffene Thesen. Selbst die geschliffeneren Denk- und Sprechgesten haben ihre Vorbilder oft noch im analogen Theaterton, im Hörsaalduktus, im Modus der Salonplauderei unter den miteinander Anwesenden. Vielleicht liegt das aber auch am Geschlecht der Gesten. Innen. Knistern. Die erweiterte Mündlichkeit der Poesie, frage ich mich wieder. erweitert im Sinne unfassbar vieler neuer Konzepte, Ideen, Klänge. Ein utopisches Summen. Eine Biolumineszenz für Ohren. Müsste ich das nicht hören im Archiv? Müssten Sie das nicht hören aus meinem Text? Wo Sie selbst ja jederzeit hineinhören können, ist auf lyriklein.org, dem gar nicht genug zu lobenden Portal für die Vielsprachigkeit der zeitgenössischen Poesie weltweit. Stand September 2021. 1.496 Dichterinnen und Dichter aus allen Weltgegenden, die ihre Gedichte in der hauseigenen Schuhschachtel von einem Studio vorlesen, rezitieren, einsingen. 13.477 Gedichte in 88 Sprachen, begleitet von 21.181 Übersetzungen zum Mitlesen. In der Schuhschachtel produziert von der Tontechnik des Hauses für Poesie. Seit 2 Jahrzehnten verflochten mit allen poetischen Formaten und Veranstaltungen des Hauses, denn genau so kommen am Ende die vielgereisten Dichterinnen und Dichter in Berlin vor das Mikrofon der Lyriklein. Warum sitze ich dann hier unter den Kopfhörern? Klicke mich durch ein Archiv aus rohen Daten, noch unverzeichnet und nicht kuratiert. Finde etwas? Suche etwas?
Aus Sicherheitsgründen.
Aus Sicherheitsgründen.
Herr Helmer,
bitte schön. Wir werden leider nicht für alle Anwesende Helme haben, aber für einige von Ihnen haben wir welche vorbereitet.
Wenn Monika Rink in einer kollaborativen Performance mit einem halben Dutzend Mitspielenden, darunter Ursula Kallas und Christian Philips, echte Sicherheitshelme austeilt, was würden Sie dann erwarten? Genau, einen poetischen Abend über Nähe und Gewalt.
Etwas kommt mir nahe. Jemand blieb ich auch in der Ferne sicher. Ich äuge. Es regt sich ein Interesse. Etwas zieht mich an. Besteht die Verpflichtung, sich noch stärker zu verwickeln? Ziehe ich mich zurück? Ist es bereits Gewalt, wenn ich für den Moment Ja sagte zu einer Nähe, die ich nicht verstetigen kann? Wo ist die Balance zwischen Gleichgültigkeit und Zudringlichkeit?
Die poetische Reflexion über die Zudringlichkeit unserer Nähe schlägt schnell um in die Imagination unserer Waffen.
Am Ende der Entwicklung steht die Drohne, mit der die Diskrepanz zwischen Gefährdung auf der einen und Sicherheit auf der anderen Seite kaum noch zu überbieten ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir unsererseits auch Drohnen sind und es nicht wissen. Ein paranoider Gedanke, alles auf sich zu beziehen. Sie haben einen paranoiden Freiflug gewonnen. Damit möchte ich das Panel eröffnen.
Ich erinnere mich an diesen Abend, an seine Kurzweiligkeit, seine absurde Ironie, die absurden Helme. Ein bisschen wie heute die Kopfhörer. Die erweiterte Mündlichkeit der Poesie. Das Knistern und Knacken der Artefakte. Jetzt sind übrigens schon wieder 2 Stunden um. 2 Stunden, die Sie, die Ohren da draußen, nicht mitbekommen haben. Während ich inzwischen einem von Anja Utler kuratierten Kolloquium zugehört habe.
Wir haben als Motto für das Kolloquium gewählt, es wurde schon genannt, Schädelmagie gleich Stimmen hören, Fragezeichen wohlgemerkt, denn wir sind uns nicht sicher. Der Begriff Schädelmagie stammt von Thomas Kling. Er hat Gedichte als Schädelmagie beschrieben. Und es ist natürlich eine traditionelle Geste, Gedichte mit Magie in Verbindung zu bringen. Und es ist historisch auch gewiss begründet. Interessant scheint mir daran vor allen Dingen, dass der Zauberspruch ja traditionell etwas ist, was auch ausgesprochen werden muss. Also solange der Zauberspruch nur im Buch steht, ist Ruhe. Erst in dem Moment, wo das Buch geöffnet wird und der Zauberspruch in den Mund genommen wird, kommen die Sachen in Bewegung.
Tatsächlich hat das Haus für Poesie in 30 Jahren nicht nur die Bühne der Weltklangnächte bespielt, sondern mit PartnerInnen aus aller Welt faszinierende Soundprojekte aus Poesie und Poetik realisiert. Mit den besten Werkzeugen, oder zumindest mit den zweitbesten, wenn die Finanzierung zu wackeln anfing. Ich kann mich auf die Artefakte konzentrieren, die Nebenspuren.
Aprikosträne findes. Aprikosträne findes. Die Aprikosenbäume gibt es. Die Aprikosenbäume gibt es. Breinerne findes. Og brumbær, brumbær, brum findes. Og brinten, brinten. Die Farne gibt es. Und Brombeeren, Brombeeren und Brom gibt es. Und den Wasserstoff, den Wasserstoff.
Hier zum Beispiel mit einem ihrer berühmtesten Gedichte, dem Zyklus Alphabet, ist nicht nur Inga Christensen zu hören, sondern im Hintergrund auch ein mitrufendes Echo.
Gibt es.
Denn Inga Christensen liest nicht im Studio, sondern live auf der Bühne einer anderen Weltklangnacht. Das begeisterte Echo aus dem Publikum bleibt auf dem Band. Eine winzige Bernsteinfliege.
Damals habe ich wohl versucht, so nach zwei kleinen Gedichtbändern.
Höre ich mittendrin Inga Christensen sagen, in einem Poesiegespräch mit Uljana Wolf. Und sofort rasten die Ohren da wieder ein. Gedichtbänder, Tonbänder, Running Tapes. Nichts davon meint natürlich Inga Christensen. Sie ist nur kurz zwischen ihr Deutsch und ihr Dänisch gerutscht. Inga Christensen ist eine der Stimmen, die wir so nie wieder hören werden. Nicht live, sondern nur aufbewahrt in den Mitschnitten. Ich bin nicht sicher, wie viele Aufnahmen von ihr es im Tonarchiv gibt. Eine unvollständige Excel-Tabelle glaubt, dass es 27 seien. Rätselhaft einmal auch die Spalte Sohn Inga Christensen. Untote Stimmen. Bernstein.
Uns, also für allen Frust, für alle Mühsal und Geldknappheit und all diese Sachen, die letzten Jahre auch so furchtbar waren. Und das ist gewissermaßen so etwas wie eine Sternstunde. Wir haben lange drauf gewartet. Wir haben heute Abend zwei der ganz großen Lyrikerinnen des deutschsprachigen Raums zu Gast.
Auch Friederike Mayröcker werden wir nicht mehr live hören, wie im Mitschnitt von 1997. Indem sie sich so beiläufig verstolpert, nachdem Thomas Wohlfahrt sie mit dem ihm eigenen Enthusiasmus begrüßt hat.
Und während des Laufens auf der Straße notiert. Ich notierte Subdatum und Blumenüberschüttung und Gedankenfrühling und Übernatur und Überatmung und Verhörungen. Ich erinnerte mich beim Laufen an Verhörungen und Verlesungen und dass man erschrickt, wenn jemand am Telefon ruft, einen Augenblick bitte, weil man stattdessen gehört hat, ein Unglück bitte.
Und wieder horche ich der Nebenspur nach, so wie sich Friederike Mayröcker ja überhaupt als die Großmeisterin der Nebenspuren bezeichnen ließe und einer überwältigenden Welthaltigkeit der Nebenspuren. Was sie mit Elke Erb gemeinsam hat, der anderen Stimme dieses Abends, von vor fast 25 Jahren, den Sie übrigens schon fertig aufbereitet auf der Website des Hauses nachhören können. Und was sagt auf Ihrer ganz eigenen Nebenspur Elke Erb?
Ja, ich hatte also gestern ein Lavendelbad genommen und war infolgedessen so auf Draht, dass ich also spontan sagte, dann trete ich eben ein, wenn eine Lücke entstanden ist, nicht? Und bin natürlich überhaupt nicht vorbereitet.
Aber würde ich im Ernst sagen wollen, die Nebenspuren sind ein besonderes Vermögen der weiblichen Stimmen? Das Geschlecht der Gesten. Eine der größten Gesten der Poesiegeschichte ist die Odyssee. Und so klingt sie, wenn Barbara Köhler sie neu erschafft, aus dem poetischen Material, das eine allgemein Homer genannte, unbekannte Vielzahl von Stimmen nach Jahrhunderten mündlicher Überlieferung schriftlich in den Bernstein des Altgriechischen gegossen hat.
Sage mir, Muse, wer es ist, was er, wer Homer und warum. Ist es wichtig, und es zu wissen, sag mir, wer du bist, was ich ist, sag mir dich, frage ich mich, sage, wenn ich meine, er, sein Er, die oder der irrt, so ich irre, wäre eine gewordene, wäre die, frage mich, irre mich, Muse, sage mir. Mir, sage Muse, wer sagt, dass er sei, Homer sei gewesen, ein Sie, sei nicht ein Er, sei ein Mehrzahl, wenn er ist, bin ich dann, Muse, sage mir seine Worte für mich, sag mir, you spirits that tend on mortal swords unsex me here, sage ihr, sage Muse, dass ich sie sah, dass ich sie Muse nenne in Spiegeln, dass ich ihnen entgegensehe, das kommende Bild, das ich ich nenne, sie, ach, sieh dich, swords on sex, immortal spirits attend on me, hier und da alles sein, was ist mein und dein und nicht sein, das Nichtsein, nicht eins sein, das mein, das dein sein, ein geteiltes, erwidertes, ungehöriges Beisein, in dem wir sind, kein Bild, nicht diese abgebildeten Körper, die Areale ist sie nicht, die Erinnerung, es sind ihre Töchter, die singen, sagen Nemo, sag Technik, sag Vers und sag Zeile, Maschine, sag Read Only Memory und vergiss es, vergiss diese Sprache als eine, als seine beherrschte Burst undo and hold on, schreib, sei diese eine Sprache, sei Muse, amused, muse, amused, muss eine taktlose, springende, stolpernd, holpernde, klingende und tanzende Sprachen wir, du die gleiche, mit der ich anders rede und Muse mir. Mir sage Muse, dir sage mir uns Musen, Blura, la belle, elle, la plurielle, immortelle, kein einziges Wort, keine einzige Welle, meine doppelte Stelle.
Die untoten Stimmen. Und immer neu dieselbe untote Frage.
Da ging es darum, wie schafft es eigentlich die Frau ins Gedicht, wie schafft es die weibliche Stimme ins Gedicht, wie bekommt die da Autorität, wie darf die überhaupt sprechen, darf die überhaupt sprechen?
Sind wir darüber nicht längst hinaus? Alle paar Jahre sind wir doch darüber längst hinaus.
I have a demon and her name is Wee Wifey. I caught her in a demon trap, the household of my skull.
Die Dämonenstimme von Kathleen Jamie. Manchmal denke ich mir die Poesiegeschichte als eine polymorphe Genealogie von poetischen Wahlverwandtschaften. Dann suche ich mir darin imaginäre Tanten und Großtanten, imaginäre Cousinen, imaginäre Nichten, so wie Dagmara Kraus.
Wollt if me speak at the lanko of Gev? Wollt if me speak is at the beast du wiltet is at the vatu at pfos at the tralbu? Mea ferca rica de nomu, a te vortu reten can sinf, a te vortu renuten can sinf, it is mipo, enchanto.
Viele von Ihnen sprechen kein Deutsch. Noch öfter ist das, was ich mit Ihnen spreche, kein richtiges Englisch. Wir behelfen uns also mit dem magischen Werkzeug des International Poets Pidgin. Auch dieses magisch-linguistische Werkzeug nutzt und fördert das Haus für Poesie in seinen vielen Übersetzungsformaten, vor allem den Versschmuggeltandems, in denen DichterInnen andere DichterInnen aus und in Sprachen übersetzen, die sie sich erst gemeinsam erfinden.
Freilich ausgefranst, was haben wir uns dabei gedacht? Wir wollten einen Abend machen mit translingualen Lyrikern, Dichtern, die Sprachen mischen, auf verschiedene Art und Weisen übersetzerische Verfahren in ihren Texten anwenden, Übersetzung inszenieren, Übersetzung scheitern lassen. Und das Ausfransen, das Fraying, ist aus einem Text von Gatari Spivak, The Politics of Translation, der wieder aufgenommen wurde in einem kleinen Essay von Don Mechoy, Race Nation heißt der Essay, und dort heißt es dann Freely Fraying the Translation. Und wir haben gedacht, das ist ein guter Ausgangspunkt, den wir dann auch nochmal frayed übersetzt haben, als freely ausgefranst. Es geht also darum hier, wie verschiedene Sprachen miteinander agieren und eine Politik der Übersetzung inszenieren, indem verschiedene andere Sprachmöglichkeiten zutage kommen.
Eigentlich ist der Titel Biolumineszenz für Ohren auch so ein freilich ausgefranstes Gebilde. Lumineszenz hat mit Licht zu tun, nicht mit Hören. Aber Biolumineszenz ist die Fähigkeit von Lebewesen, selbst oder mit Hilfe von Symbionten Licht zu erzeugen. Leuchtende Stimmen also. Oder so höre ich uns, höre ich sie, als die poetischen Symbionten, die wir miteinander sind. Leuchtende Ohren.
Guten Abend, herzlich willkommen im Haus für Poesie.
So gute Ayan.